Ein Psalm von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vor sich trieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Also das sind ja Hammersätze. Stimmt das? Die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern. Aber die den Herrn suchen, die stecken die Reichen noch lange in die Tasche. Die haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Jetzt möchte man sagen, wer möchte gern schöne Tage sehen? Der lebe in Saus und Braus. Und genau das Gegenteil ist richtig. Der behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun. Dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ist ja gut, wenn man einfach an den Wörtern stehen bleibt. Und da ist zuerst das Wörtlein, alle Zeit. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Wann loben Sie den Herrn? Wann loben Sie den Herrn? Das Lob ist bei uns verstummt. Jetzt ist ja wieder so eine Welle, dass manche Gruppen sagen, man darf im Gebet überhaupt nur den Lobpreis Gottes sagen oder man darf nur in dem ersten halben Jahr seines Glaubenslebens nur Gott loben. Ich bin gegen jede Form von Gesetz. Ich weiß auch nicht, ob man deshalb nicht bitten darf. Natürlich darf man bitten, also da stimmt irgendwas nicht. Aber das können wir lernen, dass wir loben sollen. Und wo hat der Lobpreis in Ihrem Leben Platz? Wir wohnen so geschickt, dass meine Frau und ich es sich nicht nehmen lassen, die ganze Nachbarschaft zu erschrecken und morgens ein Choral zu singen um 7 Uhr und am Sonntag auch um 7:45. Und wir haben bis jetzt in den letzten 17 Jahren, wo wir da drüben wohnen, bis jetzt noch keine Polizei auf den Hals gekriegt. Aber es ist doch schön, wenn der Lobpreis den ganzen Tag über fortgeht und in der Nacht auch erklingt. Lobpreis Gottes, alle Zeit. Ich finde das eine tolle Einrichtung. Mir hat mal ein Gottesdienstteilnehmer, ein Richter vom Oberlandesgericht gesagt, das sei ganz furchtbar, was ich da in der Predigt gesagt hätte, dass man beim Autofahren Kassetten hören könnte, da passieren die schlimmsten Unfälle. Aber ich habe schon gemerkt, dass es auch sehr viel hilft, wenn der Lobpreis im Auto erklingt. Manchmal, wenn man sagt, der Blöde da drüben mit seinem Auto, und dann hört man mal ein schönes Lied und summt mit und freut sich am Lobpreis Gottes. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Beim David war sie in einer ganz dunklen Stunde seines Lebens. Saul hat ihn verfolgt. Und das war so aussichtslos, das war so eine totale Hilflosigkeit. Der David hat ja zuerst sich noch verstecken können. Erinnern Sie sich noch mit dem Bogenschießen beim Jonathan? Lauf viel, viel weiter, flieh, 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 war doch das Zeichen. Und wo Jonathan und David sich weinend in den Armen lagen, was war das für eine totale Katastrophe? Diese harten Leute, der David, der vor dem Goliath keine Angst hat, weint, Er muss fliehen von seiner Heimat weg. Uns bleibt ihm nur ein Ausweg, zu den Philistern. Die waren auch rassisch Feinde, das waren ja Arier, die Philister. Man weiß ja nie, warum die da unten gesiedelt haben. Und die waren viel größer als die Israeliten. Und der David will zu den Philistern, obwohl er doch vorher noch gegen die gekämpft hat und die sofort den David erkennen. Da hieß doch der Siegesruf der Frauen, Saul hat 1000 erschlagen, David 10.000. Also das war doch der schlimmste Kriegsverbrecher, den sie kriegen können. Und jetzt ist der David ausweglos gefangen beim König Abimelech. Und dann denken Sie bitte nicht, dass er irgendein Trick, sondern Gott schenkt es, dass er sich verstellt, als er sich wahnsinnig stellt. Und Gott lenkt das Herz des Abimelech und er sagt, ihr habt einen Geisteskranken, das ist nicht der David, schickt ihn weg. Und er ist frei. Heute Abend mag sein, dass Sie so in die Bibelstunde gekommen sind und sagen, bei mir ist alles total kaputt, ich weiß keinen Weg mehr weiter. Wie mag es unseren Kranken gehen, die keine Hoffnung haben und allem und dann? Der Herr. Ich will den Herrn loben. Wir hatten schon am Sonntag das, was es heißt, das Vateramt Gottes erkennen, wenn Jesus uns den Vater offenbart. Wir sollten das wieder neu lernen, was das heißt, Gottes Vatergüte. Oder hier, der Herr. Er hat die Macht, er hat das Regiment, er führt, er lenkt. Er hat ein unumschränktes Können, es ist nichts, was ihm entgegenstehen kann. Und man kann ihm voll vertrauen, ich will den Herrn loben. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Manchmal gibt es schon so ein Lied, wieder richtet das Motto an, dass man wieder die Füße auf dem Boden hat und sagt, das soll bei mir nicht aufhören zu verstummen. Und David singt dieses Lied in einer Stunde, wo er nicht mal weiß, wie das weitergeht. In dem anderen Loblied ist das so schön, weil ich noch Stunden auf Erden zähle, will ich Lob singen meinem Gott. Ja, und was ist dann weiter? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich viel länger lebe als noch ein paar Stunden, aber die will ich noch nutzen zum Singen. Am Sonntag habe ich auch wieder dran gedacht, wie wir das Lied Wunderbarer König gesungen haben vom Neander, der nur seine 30 Jahre alt wurde. Merkwürdig, wie die Leute gerade uns da den Blick öffnen zum Danken und zum Loben. Machen Sie sich das zum Motto, ich will den Herrn loben alle Zeit. Und dann sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Immerdar. Und in meinem Munde. Es ist ja so, dass man auch mit dem Herzen beten kann. Aber es ist doch schön, wenn man es mit dem Munde macht. Ich habe entdeckt, wenn man laut Bibel liest, hat man viel mehr davon. Und beim Beten ist auch so, die Gedanken schwirren nicht so ab. Und beim Singen ist es wichtig, durch das Singen wird ihre Seele hell. Das ist mal entdeckt. Durch das Singen wird ihre Seele hell. Also mit dem Singen bin ich oft noch nicht zufrieden. Das Lied vorhin haben wir auch noch schlecht gekonnt. Aber sonst ist auch immer doch so, man muss sich den Kummer von der Seele singen. Und wieder ist mir das Auto eine große Hilfe. Da stört es die anderen nicht so sehr, wenn man da richtig losbrüllen kann. Also herrlich, dem Herrn zur Ehre singen. Für viele Leute ist Gott irgendwo im Nebel, für uns nicht. Ich kenne den Herrn, ich weiß ihn, um ihn. Und dass die Menschen blöd sind, brauchen wir nicht weiter erwähnen. Ich will dem Herrn mein Lob singen. Ich will mich nicht ärgern über die, die mir Kummer machen. Ich will dem Herrn meine Lieder singen, immer da. Und ich will ihn rühmen und ich will ihn groß machen und ich will es aussprechen. In der Welt gibt es so wenig Gotteslob. Es gibt viele Problematisierer. Ich habe immer ein bisschen Sorge, die Hauskreise, die könnten auch so Debattierclubs werden. Sind das noch Clubs, wo man einfach zusammenkommt und sagt, ich freue mich. Ist herrlich. Nicht? Wo man sich freut an der Größe Gottes, wo man einander erzählt und sagt, wisst ihr wieder, ich bin so glücklich aufgewacht. Und wenn ich da durch den Frühling durchgehe und die Größe Gottes sehe und wenn ich seine Macht erlebe und mich hat das heute Morgen schon beim Bibellesen erhoben und da habe ich das wieder gelesen, da ist mir bewusst geworden, welch ein Herr. So sollten wir einander immer ermutigen, ihn rühmen, ihn groß machen und es aussprechen. Und im Vers 3, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Meine Seele, lassen Sie Ihre Seele auch mal reden. Kommen die auch mal zu Wort. Das ist ja in der Bibel eine wunderbare Therapie, dass die Seele sich an Gott freuen soll, dass das bis in die innersten Tiefen hineingeht. Wir hatten es am letzten Mal in unserer Bibelstunde, dass es den Leib ergreifen soll. Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Unser Körper hat ja Teil am Stress. Wir haben am Sonntag davon gesprochen, der Predigt. Und darum sind wir oft körperlich krank. Wir brauchen wieder Zeiten, wo der Körper und die Seele sich an Gott freuen kann. Und aus ihrer inneren Verspannung herauskommen. Und das ist ja furchtbar, was oft auf uns lastet. Dass sie sich einfach erfreuen können und sagen, ich bin richtig frei, ich bin gelöst, ich bin heiter bis in die Tiefen meiner Seele hinein an dem mächtigen Gott. Und wo kriege ich die Freude? Aus dem Wort kriege ich die Freude, weil ich da wieder das höre. Und wir kommen nachher noch im Vers 4 drauf, preist mit mir den Herrn, miteinander, das ist dann so schön. Wir haben dann Versammlungen, wo wir einander ermuntern zum Lob, der eine steckt den anderen an, dann erzählt's einer und sagt, was er wieder Großes erlebt hat mit Gott, was er erfahren hat. Komisch, dass wir auch so vergesslich sind. Wenn Sie sich auch ein bisschen behalten können, was man erlebt hat an wunderbaren Durchhilfen Gottes. Die Wunder Gottes, und doch ist der Preis, der Lobpreis Gottes, kreist ja nicht nur um unsere Lebenserfahrungen. Wenn man ein Tagebuch führen würde, wäre das voll davon. Der Lobpreis mündet in das große Lob der Liebe Gottes, der mich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für mich gelassen hat. Das ist der eigentliche Punkt des Lobpreises. Da wird es am allertollsten, ich kann seine Liebe fassen. Und er ist Tag und Nacht bei mir und er lässt mich nicht los. Und seine Hand hält mich. Wir können das so schlecht, aber wir sollten das ganz neu lernen wieder, den Lobpreis Gottes aus der Mitte der Schrift heraus in dem Evangelium ihm zu danken und zu loben. Und diese Erfahrung nun seiner Hilfe, die beschreibt nun David hier im Vers 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Warum sagt er denn das so? Weil die normale Erfahrung auch bei uns so ist, dass Leute sagen, ich habe Gott gesucht und habe nichts gefunden. Ich habe geschrien und dann blieb ich stumm und ich habe auch mal gemeint, ich hätte was gehabt. Ich kann mir eben doch denken, dass wir oft falsch gesucht haben. Mir hat heute eine Frau gesagt bei einem Krankenbesuch, ah, schön, dass Sie kommen, Herr Pfarrer. Ich trete gerne in die Kirche ein. Da habe ich gesagt, nein, ist gar nicht wichtig. Sie brauchen Jesus. Also die Leute suchen oft auch an der falschen Stelle. Sie meinen immer, sie müssten irgendwo vielleicht kirchliche Feierlichkeit suchen oder irgendeine äußere Stärkung. Was ich brauche den Herrn. Jesus, den Herrn. Den muss ich finden. Ohne den bin ich verloren. Und der David sagt, ich habe den gesucht und ich habe ihn gefunden. Und das hat ja Jesus gesagt, wer bittet, so wird euch geben, sucht, so wird ihr finden. Das hat Jesus nicht gemeint, wenn Sie einen Schlüsselbund suchen, das suchen wir oft vergeblich. Sie in Ihrer Ordnung sicher nicht, aber bei anderen Menschen kommt das manchmal vor, dass man was sucht und nicht findet. Jesus hat das nicht im Blick auf unseren Krust gesagt, sondern hat gemeint, wenn man ihn sucht, dann findet man. Wer dort anklopft, wird nie vergeblich anklopfen. Und deshalb gibt es viele Gottsucher, die in der Philosophie suchen. In der Philosophie hat man noch nie zum Ziel gefunden. Nur in der Vielfalt der Meinungen hat man irgendwo wieder neue Lehren gesucht. Aber Jesus sagt, wer ihn sucht, der wird finden. Und ihn kann man nur suchen in der Tiefe seines Gewissens. Das Jesus suchen, den Herrn suchen, das geht über der eigenen Schuld. Das ist das Problem. Ich kann das nicht bloß tun mit meinen Gedanken, sondern Jesus hat immer mit Menschen über ihre Schuld gesprochen. Und das war sicher auch der Punkt, wo der David ja in seinem Leben sehr viel erfahren hat. Achten Sie mal drauf, wie der David nicht dieser sündlose König sein will, sondern der dir alle deine Sünden vergibt, heilt alle deine Gebrechen. Das war sein Lob im Psalm 103. So gesungen wird immer. Da war die Erfahrung aus der, wie oft hat er das auch in seinen Liedern besungen, von der Vergebung, von der wunderbaren Vergebung. Psalm 51. Mache mich rein, Herr. Da hat er Gott gefunden. Antwortete mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Er sagt nicht, er errettete mich aus allen Problemen. Sein Leben war nie ohne Probleme. Das ist ja ein komischer Irrglaube von uns, wenn wir meinen, Gott müsste uns von Problemen befreien. Wir brauchen die Probleme, um daran zu reifen. Wir brauchen auch die Engpässe, durch die wir durchgehen, die Drangsale. Das erinnern Sie sich an Paulus im Römerbrief, Kapitel 5. Trübsal bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung. Hoffnung, Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Wir brauchen die Engpässe. Wir gehen immer wieder von Bewährung zu Bewährung, von Drangsal zu Drangsal. Aber wir erleben, dass er uns von Furcht befreit. Von Furcht. Furcht kann man nicht wegnehmen. Furcht ist da. Furcht ist uns mitgegeben. Furcht, die kommt über uns, die packt uns. Sie wissen das doch, wenn ich als Schwindelmeier in den Bergen gehe, dann sage ich mir immer zu meiner Frau, heute gehen wir auf der Hohe Even, mir macht's ganz bestimmt nichts aus, was erleben. Und meine Frau, die merkt dann so, dass ich ein bisschen bleich werde und dann brauche ich jemanden, der vor mir geht und dann auf einmal fangen die Hände zu zittern an. Da kommt die Furcht überein. Man kann die Furcht nicht wegnehmen. Ich nehme es jedes Mal männlich vor, aber ich kann das nicht steuern. Und so kommt das ja überall. Ob sie Krankheitsfurcht haben, Furcht vor Menschen. Die Furcht ist ja etwas, was uns manipuliert, nicht was wir in der Hand haben. Und jetzt ist die schöne Erfahrung, dass ich Furcht bei Gott ablegen kann. Welche Furcht auch immer. Weil er größer ist als das, was mich bedroht. Ich nehme das keinem ab, wenn er so leicht sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Oder wenn er sagt, ich habe keine Angst vor der Krankheit oder ich habe keine Angst vor Menschen, die mir Unrecht tun. Der Herr errettet mich aus der Furcht. Und der David war ja auch nicht der Furchtlose. Leider wird die Geschichte vom David und von Goliath immer falsch erzählt. Der kleine Mann, der zieht ja nicht dem Goliath entgegen mit seinen 2,30 Meter oder was er hat und sagt so, du kannst mir nicht. Sondern er sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Das war sein Glaube. Und das gibt ihm Mut. Und das müssen Sie sich immer auch klar machen. Ist dieser Weg mit Gott begangen, kann ich diesen Weg in seinem Dienst auch wirklich gehen. Und dann kann ich auf ihn vertrauen. Er errettet mich von aller Furcht. Er hat das erlebt, dass die Angst weicht. Das ist mir immer wieder überraschend, wenn man das miterlebt, wie Gott das schenkt, dass Menschen in schweren Augenblicken plötzlich stark werden. Und es sind merkwürdigerweise gar keine starken Persönlichkeiten. Sonst waren immer weiche, schwache Leute, die plötzlich ganz, ganz stark wurden. Die größten Märtyrer waren meist ganz ängstliche Typen, die durch Gottes wunderbare Macht gestärkt wurden. Und in dem tollen Buch von Joseph Chambaud über den französischen Protestantismus, wo er von 1 Million Märtyrer-Hugenotten spricht, die alle umgebracht wurden. 1 Million. Dass er sagt, eigentlich ist das eine fortwährende Geschichte der Gnadenerweise Gottes mit ganz schwachen Leuten. Das ist ja die ganze Christengeschichte, dass er mich aus meiner Furcht befreit. Die Starken kommen wahrscheinlich gar nicht zum Glauben, sondern es ist etwas, was die Schwachen erleben. Und der David war einer dieser Schwachen, der das erlebt hat im Glauben. Und dann kommt dieser schöne Vers 6, die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude. Unser Glaubensleben ist sicher oft zu kompliziert, zu intellektuell. Guck auf Jesus, freu dich an ihm, freu dich an seiner Macht. Blick hin. Wir sollten es einander zurufen. Es ist ein herrlicher Tag, er ist da. Machen Sie doch so Ihre Besuche bei den Kranken. Erinnern Sie sich dran. Heute war in einem Krankenzimmer Bethesda, seid stille und erkennen, dass ich der Herr bin. Ach, da war noch so eine schöne Geschichte, ist ja egal, Sie wissen ja nicht, um wen es sich handelt, war ich bei einem Besuch und da sagt mir jemand, ich weiß gar nicht, ob er viel Bezug hat zur Gemeinde, wahrscheinlich nicht, aber sagt, wissen Sie, was mich bewegt, dann liefen die Tränen runter, wie ich in die Operation reingeschoben wurde, nicht im Krankenhaus war das, wie ich reingeschoben wurde ins Operationssaal, hat eine Schwester zu mir gesagt, nach Gottes Willen und sagt, es das Größte, was ich in meinem Leben je gehört habe. Ich wollte es der Schwester immer noch mal sagen, weil die sicher gar nicht gewusst hat, was sie für einen Dienst getan hat. Die Frau sagte, ich war schon halb so benebelt mit den Mitteln, aber das hat mich so getröstet, dass ich jetzt in den Händen Gottes bin. Und wir sollten einander mehr sagen, dass er der starke Herr da ist. Und sie ahnen gar nicht, was so ein Sätzlein bedeuten kann. Gar nicht die langen Predigten, sondern ein Zuspruch von der Herrlichkeit Gottes, von der Liebe Gottes, dass er da ist. Und die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Das macht das Herz mutig und froh. Wir können nicht alle Zweifel ausreden. Wir können nicht alle Glaubensfragen lösen. Aber wir dürfen den Menschen zeigen, er ist da. Und plötzlich sehen die anderen das. Das ist ja nicht das Sehen mit den Augen. Der moderne Mensch, der alles mit seinen Guckaugen sehen will, sondern das ist das innere Schauen des Glaubens. Und das weiß jeder, was das ist, das Erkennen, das doch viel tiefer geht als das Erkennen mit den Augen. Es ist doch einfach nicht wahr, dass man nur das fassen kann, was man mit den Augen sieht. Stimmt doch gar nicht. Jedes Kind fasst die Liebe seiner Mutter nicht über das sichtbare Auge, sondern über Empfindungen. Liebende sehen sich wo ganz anders. Die sehen mit dem Herzen. Wie sieht man denn mit dem Herzen? Natürlich. Weiß doch jeder gottlose Mensch, wie das geht. Das Sehen Gottes geht doch nicht über die Augen. Muss er dem modernen Menschen nicht was demonstrieren? Es ist überhaupt nicht wahr, noch nie ist ein Mensch über die äußeren Wunder zum Glauben gekommen. Das gibt immer nur vordergründige Sachen. Was haben Menschen schon Tolles erlebt? Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, was man mit Menschen schon Gebetserhörungen erlebt hat. Und die bleiben verstockt in ihrer Gottlosigkeit. Dazu gehört zum ein inneres Schauen des Herzens. Und das ist hier nötig, als einem... Die werden strahlen vor Freude, strahlen. Das ist ein wunderbares Wort. Glaubende strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden oder soll nicht schamrot werden. Sie brauchen sich nicht schämen. Sie sehen, sie sehen. Und das reicht über diese Welt hinaus. Sie halten sich nicht auf an dem, was ihnen genommen wird. Und da muss man vielleicht auch noch davon sprechen, gerade von solchen Märtyrern, die Hugenottengeschichten sind ja so toll, wie die Hugenotten ja die Psalmen gesungen haben und auf dem Scheiterhaufen, wie die ganze Holz schon gewonnen haben, die ihre Lieder gesungen. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Bis die Verfügung des Königs von Frankreich kam, dass allen auf dem Scheiterhaufen bei lebendigem Leib zuerst die Zunge herausgeschnitten wird, damit nicht mehr das Lied erschallen kann. Und da erzählt auch Chambaud in diesem tollen Buch, das im Hensler Verlag nochmal erschienen ist, von französischem Protestantismus, man immer wieder zur Hand nehmen muss, wie auf einem Schinderkarren einige zur Exekution geführt werden von diesen Hugenotten, von diesen Jesus treuen. Und dann kommt ein Müller aus seiner Mühle raus und er ist so ergriffen von diesem Bild, wie die da oben auf dem Schinderkarren singen. Und dann ruft er ihnen nur zu, Brüder, denkt an den da droben. Und dann packen ihn die Soldaten und nehmen ihn auch noch auf den Schinderkarren mit. Und wenige Minuten später wird er auch auf den Scheiterhaufen gestellt und er singt mit die herrlichen Psalmen. Sollte für uns ein Ansporn sein. Was war das für eine Macht? Und wie arm unsere Christenheit geworden ist, das sieht man erst daran, dass wir ein problematisierendes Häuflein sind, die über jede Frage und Zweifel und Einwand nicht mehr hinwegkommen und das Lob Gottes verstummt. Und Sie müssen sich jetzt vergegenwärtigen, was ist jetzt im Augenblick vor dem Thron Gottes in der unsichtbaren Welt für ein Lobgesang? Wie wäre das, wenn wir das nur hören könnten mit einer vollkommenen Harmonie? Und wir sollten jetzt schon mit einstimmen. Auch wenn wir durch dunkle Abschnitte gehen, jetzt schon mit einstimmen in dieses Lob. Und es sollte die Sehnsucht groß sein, ich möchte einmal vor dem Thron Gottes stehen und alles andere wird auch unwichtig. Von dieser Seite will ich eine Lanze brechen für das Lob Gottes. Und der Herr half ihm aus allen seinen Nöten. Es ist nicht so, dass damit der David ohne Nöte blieb. Er hat ja später erschütternd viele Nöte in seinem eigenen Kinderzimmer gehabt. Also was der David an seinen Kindern mitgelitten hat. Blutschande, Mord, alles von seinen eigenen Kindern gemacht, an den Geschwistern. Das ist wahrscheinlich bei ihnen noch nie passiert. Und dass der Herr ihn so tief hat durchgeführt und gedemütigt, das waren für ihn nicht leicht. Nur ihnen zum Trost, dass sie nicht meinen, er sei ohne Not gewesen. Aber er hat einmal erlebt, wie der Herr auch die Not wenden kann. Und das war damals vor Abimelech. Und das war ihm ein Zeichen der Güte Gottes. So gibt uns Gott hier und da Zeichen seiner Güte und seiner Macht und seiner Liebe. Und darauf darf man sich verlassen und darf man sich freuen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Er baut seine Gegenwart auf. Er ist ganz nah da. Der Engel des Herrn. Wir brauchen keine bildliche Darstellung der Engel, aber es ist eine Erfahrung, dass Gottes Boten, seine dienstbaren Geister da sind und uns wirklich spürbar leiten und führen. Beim Paul Fleming gibt es so das schöne Reiselied in allen meinen Taten, lass ihn höchsten raten, wo er diese Expedition nach Moskau gemacht hat, jahrelang von seiner Braut getrennt. Die Braut hat einen anderen geheiratet. Und da sagt er, sein Engel der Getreue macht meine Feinde scheue, tritt zwischen mich und sie. Das ist ein ganz wunderbares Lied. Mit den Engeln rechnen können wir. Wir wissen auch nicht im Moment, wie es mit unseren Leuten in Äthiopien aussieht. Seit Tagen haben wir die Nachricht, dass Addis Abeba eingezingelt ist von den eritreischen Aufständischen. Bei uns liest man ja nichts davon. Die Bundesregierung hat jetzt schon einen großen Teil evakuiert. Unsere Leute sind noch alle drunten. Ist immer auch die Verantwortung für die Frauen sehr groß in den rohen Soldatenhänden. Aber dieses Wort ist eine erfahrbare Sache. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten. Die Furcht Gottes wird hier so stark betont. Die mit der Macht Gottes rechnen, die auf Gott trauen, die mit ihm rechnen. Und das ist eine Sache auch für die Fürbitte, dass man weiß, Gott hat Mittel, hier andere im Zaum zu halten, dass nichts geschehen kann. Und nun kommt das so schön, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Es ist angerichtet. Wenn meine Frau mich ruft, sagt jetzt zum Essen und jetzt darf man, ich esse gerne. Ich bin noch so jung und esse gerne. Bei vielen Älteren schmeckt es nicht mehr, aber mir schmeckt es noch. Das merken Sie ja, Sie gucken Sie mich nur an. Und dann ist es so schön, wenn man dann sagt, schmeckt doch. Jetzt ist, guck, das ist gut und das macht Spaß und das macht Freude und jetzt darfst du essen. Und so darf ich die Güte Gottes schmecken. Das darf man über die Zunge sich gehen lassen. Wie gut und wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wir dürfen uns freuen an erlebten Durchhilfen Gottes, an Wundern, an Antwort, die er uns schenkt und vor allem auch einander erzählen, was wir da an Güte erfahren haben. Fühlen dürfen wir es, erfahren dürfen wir es, schmecken. Fürchtet ihn. Zu den schlimmen Dingen unserer Zeit gehört ganz bestimmt dies, dass die Gottesfurcht fehlt, dass Gott weiter heruntergewürdigt wurde als irgendein Kamerädle oder irgendein Klassenspezi, dass man Gott fürchtet. Gott ist zu fürchten, er hat Macht, uns in die Hölle zu werfen. Und es tut uns immer wieder gut, dass wir fürchten, ob wir Gott treu sind. Es ist keine Gottesfurcht im Lande. Menschen spielen sich auf, wie wenn sie die Herren wären. Menschen verfügen, ohne nach Gott zu fragen, über alles, was sie wollen. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, ihr. Eine Gottesgemeinde soll Gott fürchten. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Das spielt ja eine große Rolle. Bei der Wüstenwanderung des Volkes sagt Mose nachher seinem Volk, an nichts habt ihr Mangel gehabt. Das stimmt doch nicht. Sie haben doch keine Häuser gehabt, sie hatten doch oft auch nur karge Kost und die war ihnen oft über. Aber wer wirklich aus der Sicht Gottes sein Leben ansieht, muss sagen, ich habe alles gehabt, was ich brauche. Er hat mich versorgt, denn die Gott fürchten, die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Die Jünger haben dann gesagt, als Jesus sie fragt, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen nie. Nie haben wir Mangel gehabt. Dabei haben sie alles aufgegeben und alles verlassen und waren ihm nachgefolgt. Sie haben gesagt, wir waren bestens versorgt. Denn sie sagen, wir wollen nie tauschen mit dem, was du uns gegeben hast. Das ist mehr als alles andere. Und nun kommt noch ein Lehrteil, der angefügt ist. Und den soll man nicht unterschlagen. Leider hört man da oft auf, beim Vers 9 oder beim Vers 11. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich hatte heute Mittag eine Bibelstunde mit den Alten. Und das ist ganz schön, soll nicht auf die Alten beschränkt sein. Denn für die, die gerne mittags kommen, da haben wir auch den Psalm 34 durchgenommen. Die Alten haben diese Aufgabe, die Jungen zu lehren. Und was sollen sie sie lehren? Schön, wenn sie sie aus 1x1 lehren können und sonst noch, wie man Orthographie schreibt. Aber das Wichtigste ist, dass die Gottesfurcht gelehrt wird. Weil die Alten hier eine Erkenntnis haben. Wenn Sie oft fragen, was schulde ich, geben Sie das Ihren Kindern mit, Ihren Enkeln. Was ist das? Erinnern Sie sich noch? Vielleicht haben Sie auch Vorfahren gehabt, die Ihnen das noch auf das Herz gelegt haben. Ich war auch so ein Bub, musste als den alten Opa führen, der war so ein bisschen verkalkt und so, und dann hat er sich so nicht so gern von mir da weisen lassen. Der hat die Angewohnheit gehabt, in Stuttgart immer auf der Straße zu laufen. Und er hat sich an seine Jugend erinnert, und wie er nur so klar war im Kopf, hat er das nicht verstanden, dass das jetzt anders ist als in seiner Jugend. Sagt, lass mich doch, ich weiß doch, wie ich da laufe in Stuttgart. Und da ist dann mal vom Auto auch angefahren worden, da haben wir mich immer als... Ja, als Hütejunge mitgeschickt, und das war nicht leicht, dem alten Großvater was zu sagen, und er war sehr selbstsicher. Aber eins hat er mir oft mitgegeben bei diesen Spaziergängen, dass er mir aus seinem Leben erzählt hat, was Gottes Furcht bedeutet hat und was Gott in seinem Leben bedeutet hat. Und das ist mir immer noch groß, wie von diesem alten Mann und seinem Leben, er war Kaufmann gewesen, wie er das mitgegeben hat, was er erlebt hat als 13-Jähriger, wie er zum Glauben kam, wie er von epileptischen Anfällen geheilt wurde und seitdem nie mehr aufgetreten sind, und sagte, nie von Gott lassen und sein Wort achten, und sein Wort ist heilig und wahr. Und das sind oft Schätze, die von früher Kindheit mit einem gehen. Machen Sie das den Kindern groß. Wir brauchen die Kinder nicht zu dressieren, wir brauchen den Kindern keine, wie hat der Bengel gesagt, keine Mödele beibringen als Schwabe, also keine Gewohnheiten und Bräuche beibringen. Wir sollten sie Gottesfurcht lehren. Das ist das Wichtige. Und dann sagt er, so wichtig, dass wir unsere Zunge bewahren vor Bösem und nicht Trug reden. Das ist so gefährlich, dass man durch seinen Mund, das ist ja die Stelle, wo man sich am meisten versündigt, am Reden. Das achte Gebot mit der Erklärung, Luthers gutes Reden und alles zum Besten kehren. Und der Nächsten nicht verraten, nachreden oder bösen Leumund machen. Das sollen wir tun, für den anderen eintreten. Tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Das haben wir auch schon öfter gehört, dass das Jagen ja beim Jäger ganze Geduld braucht, bis er endlich seine Beute vor die Flinte kriegt. Da sitzt er stundenlang und wartet, bis er das hat. Frieden kriegt man nicht leicht. Frieden, den muss man nachjagen. Ja, der Herr steht gegen alle, die Böses tun. Man kann nicht Gottes Hilfe haben, wenn man gleichzeitig Gott mit Füßen tritt. Er kann uns nicht segnen, wenn wir gleichzeitig gegen ihn uns stellen. Und darum ist das Wort von den Gerechten da. Das heißt doch einfach, das sind Leute, die sich dem Bund Gottes entsprechend verhalten, aber es heißt auch dann noch, gerecht sind doch die, die durch die Vergebung Jesu gerecht gemacht worden sind. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus aller Not. Und jetzt kommt ein Wort, das überraschend, Vers 19, dass Gott Lieblinge hat. Lieblinge, bei denen er ganz besonders nahe ist, und das sind die mit dem zerbrochenen Herzen. Er steht oft gegen die, die ein stolzes Herz haben, aber die Zerbrochenen, denen ist er besonders nahe. Eigentlich denken wir, dass der Herr doch allen Menschen gleich nahe ist. Das stimmt nicht. Er ist besonders nahe denen, die zerbrochen sind. Und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich kann nichts dazu sagen, als diese Tatsache einfach hier registrieren. Und das ist ein großer Trost. Er ist besonders nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Das sind Leute, die nicht mehr aus- und einwissen, die sich auch nicht mehr selber trösten können. Denen ist er ganz besonders nahe. Und nun steht noch das Wort da von der Bewahrung des Herrn. Es ist auch schön in diesem Psalm, dass einmal diese Weisungen mit hineingenommen sind in das Trostwort. Denn das war bei uns auch heute Abend ganz wichtig sein, dass wir Dinge vor Gott bereinigen und manches klären und Vergebung empfangen, um darum auch wieder die Geborgenheit zu empfinden, die er uns schenken will. Soweit für heute.